RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 29. September 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Putia Stuti, Nunu Nursia, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Tourismus Bali wird von der Aktivität des Berges Agung nicht beeinflusst. TNI ist bereit, den Flüchtlingen des Berges Agung auf Bali zu helfen. Das indonesische Außenministerium fordert die Makro-, Klein- und mittelständische Unternehmer, um den ASEAN-Markt zu betreten. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres respektiert die Kontribution Indonesiens in Rakhine. Der Export Indonesiens ist gut. Indonesien erhielt die Auszeichnung als das beste Reiseziel im asiatisch-pazifischen Gebiet. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Gouverneur von Bali, Made Mangkupastika, garantiert, dass der Tourismus von der angestiegenen Aktivität des Berges Agung nicht beeinflusst wird. Das sagte der Gouverneur am 28. September bei der Pressekonferenz in Jakarta. Der Level des Berges Agung in Karangasem, Bali, sei im Achtungsstatus oder der höchste Status des Vulkans.
Teman-teman wartawan terutama dari luar negeri mengenai pariwisata.
Die Journalisten, vor allem aus ausländischen Medien, haben mir nach dem Tourismus gefragt. Die Folge des Ausbruchs des Berges außerhalb der Aschen erreicht Maximum im Radius von 12 Kilometern. Es gibt 64 Dörfer von 78 Dörfern in Karangasem, die noch in der sicheren Zone sind. Denken Sie bitte daran nicht, dass der Ausbruch groß ist, sodass er den Tourismus und das Leben der Bevölkerung von Bali
betrifft.
Der Gouverneur Made Mangkupastika fuhr fort, die Verwandtschaft auf Bali sei sehr eng verbunden. Die Balinesen, die Folge der Aktivität des Berges Agung tragen, seien in der Wohnung der Verwandten und in Flüchtlingslagern Balai Banjar geflohen. Dem Gouverneur zufolge gebe es bis 28. September etwa 122.000 Flüchtlinge in ganzen Bezirken und Städten. Die Behandlung der Flüchtlinge werde durch die Zusammenarbeit zwischen den Regionalregierungen mit der Zentralregierung und anderen betroffenen Seiten realisiert. Er zeigt sich optimistisch, wenn eine Eruption sich ereignet, kann man die Folge davon minimalisieren. Alle betroffenen Ministerien hätten mit der Regionalregierungen kooperiert, erklärte Made Mangkupastika. Die indonesischen Streitkräfte TNI sind bereit, den Flüchtlingen des Berges Agung auf Bali zu helfen. Das sagte der TNI-Befehlshaber Gatot Nurmantio am 28. September in Cilegon, Banten, bei der Eröffnung der Sozialaktivitäten und kostenlosen Behandlung anlässlich der Gedenkfeier des 72. Jahrestages. Dafür werde TNI dorthin unter anderem ein Krankenhausschiff KRI Dr. Suharto stationieren. Gatot Nurmantio gab zu, er habe mit der Gesundheitsministerin Nila F. Muluk koordiniert, den Flüchtlingen des Berges Agung zu helfen. Gatot Nurmantio fuhr fort, TNI habe Kriegsausrüstungen und sollten in 24 Stunden bereit sein. Man könne aber diese Ausrüstungen mobilisieren, um die Katastrophen zu bewältigen. Nach der Meldung des Zentrums für Vulkanologie und Bewältigung der geologischen Katastrophen ist der Berg Agung bisher im Achtungsstatus. Die vulkanische Aktivität des Agungberges steigert sich weiter. Das indonesische Außenministerium fordert Makro-, Klein- und mittelständische Unternehmer, um ihre Unternehmen auf dem ASEAN-Markt zu entwickeln. Einige Vorstandsvorsitzenden oder CEO der bekannten Unternehmen wurden am 28. September zum CEO-Forum 2017 im Außenministerium in Jakarta eingeladen, etwa 200 nationalen Unternehmern ihre Erfahrung weiter zu vermitteln. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir sagte bei der Eröffnung dieses Forums, dieses Forum diene dazu, die Kenntnisse der indonesischen Unternehmen, vor allem Mikro-, Klein- und mittelständische Unternehmer und der Start-up-Unternehmen zu vertiefen, um ihr Unternehmen in anderen ASEAN-Mitgliedsländern zu entwickeln. Die ASEAN-Gesellschaften in mittleren Schichten werden sich auf 400 Millionen Personen im Jahre 2020 steigern. Dies ist die Anziehungskraft für den Markt der Mikro-, Klein- und mittelständischen Unternehmen und das Start-up-Unternehmen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres respektiert die Kontribution Indonesiens in der Lösung des Konfliktes und der humanitären Krise in Rakhine State, Myanmar. Nach der Pressemeldung des indonesischen Außenministeriums am 28. September in Jakarta gebe der UN-Generalsekretär auch den Respekt vor die Zusammenarbeit Indonesiens mit den Vereinten Nationen in der Schaffung des Friedens und der globalen Stabilität. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi im UN-Hauptquartier in New York nach dem Treffen mit Antonio Guterres. Retno Marsudi berichtete dabei dem UN-Generalsekretär über die Diplomatie für die humanitäre Hilfe bei ihrem Besuch in Myanmar und Bangladesch Anfang September dieses Jahres. Die Außenministerin und Antonio Guterres haben auch ihre Meinungen über die Lösung der humanitären Krise in Rakhine State ausgetauscht. Retno Marsudi betonte die Wichtigkeit der weltweiten Länder zur Unterstützung der Krise der Flüchtlinge in Rakhine State und an der Grenze. Der indonesische Export sei trotz der Geltung des hohen Tarifes und des Schutzes durch die Exportzielländer gut, sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto am 25. September in Jakarta bei einem nationalen Seminar zum Thema Analyse der Bedrohungen im nationalen Leben Indonesiens. Dafür werde Indonesien die bilaterale Zusammenarbeit mit einigen Ländern beschleunigen, um die vorhandenen Bedrohungen des Exportes zu bewältigen, erklärte Airlangga Hartarto weiter. Der Minister fuhr fort, dass die Position der Handelsbilanz von Indonesien mit Europa und den USA einen Überschuss habe. Laut Airlangga Hartarto erhöhe das indonesische Industrieministerium den Exportwert der Textilprodukte auf 10 Milliarden US-Dollar, indem es 2019 3,11 Millionen Arbeitskräfte schaffe. Indonesien erhielt den Titel als das beste Reiseziel im asiatisch-pazifischen Raum beim Wettbewerb für Travel Trade Gazette Award. Dadurch kann Indonesien Thailand das im letzten Jahr Sieger wurde verschieben. Diese Auszeichnung wurde am 28. September in Bangkok, Thailand, dem indonesischen Tourismusminister Arief Yahya verliehen. Indonesien belegte dabei den ersten Platz für das beste Touristenziel im Gebiet der Indonesien Naturressourcen, Kulturen, Spezialitäten, unterseeische Schönheiten und freundliche Gesellschaften hat. Dabei dankte Minister Arief Yahya der ganzen indonesischen Bevölkerung für den Erfolg in der Erreichung dieser Auszeichnung. Diese Auszeichnung stärkt die Kalibrierung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit Indonesiens. Indonesien könne mit anderen Ländern im Tourismussektor konkurrieren, erklärte Minister Arief Yahya weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.885,51 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.733,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.304 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse, die am 29. September passierten. Before. Die Schlacht am Saint-Quentin-Kanal war eine entscheidende Schlacht des Ersten Weltkriegs, die am 29. September 1918 begann, bei der britische, australische und US-amerikanische Truppen die Siegfrieds Stellung zum ersten Mal durchbrachen. Am 29. September 1918 um 5.50 Uhr griffen das australische Korps mit Unterstützung von zwei amerikanischen Divisionen aus dem amerikanischen 2. Korps, die von etwa 150 Panzern der 4. und 5. Panzerbrigade unterstützt wurden, genau die Nahtstelle zwischen der südlich stehenden 18. Armee und der 2. Armee zwischen Cambrai und Saint-Quentin an. Unterstützt wurde dieses Vorgehen im Süden durch die französische 1. Armee und im Norden durch die britische 46. North Midland Division. Trotz der latenten Gefahr wurde die Brücke noch nicht gesprengt, weil sie zur Versorgung der westlich des Kanals gelegenen deutschen Truppen benötigt wurde. Deutsche Pioniere hatten bereits Sprenglandungen an der Brücke angebracht. Der Kanal und der Tunnel waren in die stark ausgebaute Siegfriedstellung einbezogen, die nach damaligen Maßstäben nur schwer zu erobern war. Am 29. September 1978 rief der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Resolution 435 zum Rückzug der illegalen Verwaltung Südafrikas in Namibia auf. Die Macht soll dem Volk von Namibia mit Hilfe der UN übertragen werden. Dabei wird Bezug genommen zur Resolution 385 des Sicherheitsrates. Die Resolution wurde auf der 2087. Sitzung des Sicherheitsrats mit 12 Stimmen ohne Gegenstimme verabschiedet. Tschechoslowakei und Russland waren abwesend. Am 19. März 1989 konnte SWAPO-Präsident Sam Nujoma ein Waffenstillstandsabkommen mit Südafrika unterschreiben, das den Weg für die Umsetzung der UN-Resolution 435 öffnete. Das Erdbeben bei den Samoa-Inseln war ein schweres Erdbeben am 29. September 2009 um 5 Uhr 48 UTC oder 6 Uhr 48 Ortszeit. Die Intensität des Erdbebens erreichte nach den Angaben des United States Geological Survey eine Momentenmagnitude von 8,0 Megawatt. Das Hypozentrum des untermeerischen Bebens lag in 18 Kilometer Tiefe, etwa 190 Kilometer südwestlich der Insel Upolu oder Samoa und rund 180 Kilometer südwestlich der Insel Tutuila, amerikanisch Samoa. Die Erschütterung löste einen Tsunami aus, der in der Region der Samoa-Inseln schwere Schäden verursachte. Im südöstlichen Gebiet des Inselstaats Samoa wurden einige besonders niedrig gelegene Dörfer zerstört. Die 4 Tsunamiwellen, welche auch die rund 80 Kilometer weiter östlich gelegenen Inseln von amerikanisch Samoa erreichten, waren zwischen 4 und 6 Meter hoch und gelangten etwa 1,5 Kilometer ins Landesinnere. US-Präsident Barack Obama erklärte die Betroffenen in amerikanisch Samoa gelegenen Inseln zum Katastrophengebiet. Besonders betroffen waren die Hauptinsel Tutuila und ihre Hauptstadt Pago Pago. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Indonesien und Japan stimmten drei Projekten zu. Die Regierungen Indonesiens und Japans stimmten darin überein, drei Zusammenarbeitsprojekte in pünktlicher Zeit zu erledigen. Es handelt sich bei diesen drei Projekten um den Massenschnelltransport Jakarta, den Semi-Schnellzug Jakarta-Surabaya und den Hafen Patimban in Subang, West Java. Die indonesische Regierung wurde vom Verkehrsministerium und die japanische Regierung wurde vom Minister für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus Takao Makino vertreten. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi sagte am 27. September 2017 nach dem Treffen während des Treffens der asiatisch-europäischen Verkehrsminister in Denpasar, Bali nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass er eine Sitzung mit Japan intensiv durchgeführt habe, um diese drei Projekte zu erörtern. Laut Budi Karya Sumadi habe Japan darin über ein Team, dass diese Projekte aufgrund des Planes durchgeführt wurden. Der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi Fufot, Japan habe auch darin übereinstimmt, dass die indonesische Regierung die vorhandene Route nutze. Dafür solle Indonesien die vorhandenen Fragen bald lösen. Der Bau des Hafenprojektes solle schneller erledigt werden. Der Operator dieses Projektes wurde aber noch nicht festgelegt, ob er aus Indonesien oder Japan komme. Bei dem Treffen mit Takao Makino erörterte Budi Karya Sumadi auch das mit dem Transportzentrum integrierte Gebiet. Dabei forderte der Minister auch Japan die Unterstützung für die Kandidatur Indonesiens für das Mitglied des Rates Internationaler Maritimer Organisation IMO im nächsten November auf. Minister Takao Makino gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Zusammenarbeit die 60-jährigen Beziehungen Indonesiens und Japans stärken könnte. Takao Makino hat die Verpflichtung, um die Programme und Projekte der Zusammenarbeit der beiden Länder zu fördern, damit das Ziel Japans und Indonesiens erreicht werden könne. Inzwischen sagte der Industrieminister Erlangga Hartarto, dass der Hafen Patimban in Subang West Java den Export der Kraftfahrzeugindustrie erhöhen kann, denn die meisten Kraftfahrzeugindustrien seien in West Java. Er respektiere die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan im Bau des Hafens Patimban. Erlangga Hartarto Fufot, diese strategischen Projekte sollten die Kosten vermindern und der Logistikzugang für die Manufakturen vor allem im Industriegebiet West Javas erleichtern. Der Minister hofft auch, dass der Hafen Patimban die Belastung des Verkehrs im Hafen Tanjung Priok Jakarta senken kann. Da juga hut auch die Warenverkehr in der gebührenpflichtigen Autobahn Cikampek nach Jakarta. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Zentral-Sulawesi zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, die Stadt Donggala ist die Hauptstadt des Bezirkes Donggala in der Provinz Zentral Sulawesi. Sie soll im nächsten Oktober zur Touristenstadt erklärt werden und das wichtige Touristenziel in dieser Provinz werden. Donggala als Stadt in Zentral Sulawesi ist schon seit langem als Handelsstadt bekannt. Die Stadt hat ein großes und vielfältiges Potenzial an Sehenswürdigkeiten, wie unter anderem die Küste, die Unterwasserwelt, das Naturpanorama und die Volkskunde. Liebe Zuhörer, im Bereich der touristischen Küste und der Unterwasserlandschaft hatunggala das populäre Touristenziel Tanjung Karang mit einer schönen weißen Sandausdehnung und den Seepark, der durch Snorkeln und Tauchen genossen werden kann. Neben Tanjung Karang hat Donggala auch die Küste Bambaranu. Sie bietet eine weiße Sandausdehnung vor dem Hintergrund eines Steinabhangs an. Man sagt, dass die Schönheit dieser Küste wie ein Stück eines versteckten Paradieses sei. Die Küste Bambaranu liegt im Dorf Sabang, dem Amtsbezirk Damsol, dem Bezirk Donggala in Richtung Westküste. Von der Stadt Palu, der Hauptstadt von Zentral Sulawesi, können Sie diese Küste in etwa 3,5 Stunden mit einem Auto oder Motorrad erreichen. Für die Paketbord müssen Sie 2.000 Rupiah für das Motorrad und 10.000 Rupiah für das Auto bezahlen. Liebe Zuhörer, das Gebiet des Touristenziels der Küste Bambaranu ist etwa ein Hektar groß mit breiter Sandausdehnung und vielen Bäumen. In dem klaren, sauberen Wasser können Sie dort 50 Meter Richtung Sulawesi. Vor allem vor 11 Uhr Mittag westindischer Zeit schwimmen, wenn das Wasser noch niedrig ist. Da die Küste nicht tief ist, können Sie die weiße Sandausdehnung deutlich sehen. Liebe Zuhörer, neben der weißen Sandausdehnung hat die Küste Bambaranu eine besondere Sehenswürdigkeit, die in anderen indonesischen Küsten nicht gefunden werden kann. Es ist das Stück eines hohen Steines, auf dem Bäume wachsen und einer der Anziehungspunkte dieser Küste. Dieser Stein ist Ort des Treffens von Meereswasser und Süßwasser. Wenn Sie sich für Snorkeln und Tauchen interessieren, können Sie in den dortigen Korallenriffen, in denen verschiedene Fischarten leben, schwimmen. Wenn Sie nicht snorkeln und tauchen wollen, können Sie vor dem Hintergrund dieses Steines Fotos machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Bambaranu. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Die Sundas, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die indonesischen Teilnahme am Ost-Asia-Festival. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, indonesische zeitgenössische Künstler zeigen wieder ihre Geschicklichkeit im Adelaide Festival Center Trust, dem Ost-Asia-Veranstalter. Ost-Asia ist das erste internationale Kunstfestival in Australien, dass sie auf asiatische zeitgenössische Kunst konzentriert. Am 15. Dezember 2016 unterzeichnete die indonesische Agentur Kreativwirtschaft eine Partnerschaft mit dem Adelaide Festival Center Trust Australien, dem Veranstalter der Ostasia, Australien erster internationales Kunstfestival mit Schwerpunkt asiatischer, zeitgenössischer Kunst wie Theater, Tanz, Musik, Film und bildender Kunst. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Agentur Kreativwirtschaft und dem Adelaide Festival Center Trust als Organisatoren des Ostasia Festival zu stärken und zu verbessern. Im Adelaide Festival Center und an einer Reihe weiterer Veranstaltungsorte in der Stadt Adelaide umfasst dieses jährliche Festival Theater, Tanz, Musik, Film, Kunst, Essen, Diskussion und mehr außerdem verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten, die für das Publikum im Bundesstaat Südaustralien zur Verfügung stehen. In diesem Jahr wird das Ostasia Festival vom 21. September bis 8. Oktober 2017 stattfinden. Es ist das dritte Jahr, dass die indonesischen Kulturkünste besonders programmiert werden. Das Programm der Indonesier besteht aus verschiedenen Aufführungen und Aktivitäten mit einer Reihe von Künstlern oder professionellen Kunstgruppen aus verschiedenen Regionen, die zeitgenössische Elemente der indonesischen Kunst vorstellen. Die indonesischen Künstler oder Kunstgruppe, die am Ostasia Festival teilnehmen werden, sind namentlich Ega Robot, Eko Nugroho, Eko Suprianto, Melati Suryo Darmo, Mes 56, Papermon Pupen Theater, Riau Rhythm, Samba Sunda, Teater Garasi und Maske Losari. Für dieses Jahr ist zudem im Ostasia Festival indonesischer Künstler Darlana Litai, eine Choreografin, die mit Tian Rotevel, einem Berliner Choreografen, zusammenarbeitet, vertreten. Es wird von ihnen ein experimentelles Tanzprojekt mit dem Titel Specific Places Need Specific Dance aufgeführt. Dieser Tanz wird auf der Bühne im Gebäude des Nexus Art aufgeführt. Philistine und Nova, ein Duo von elektronischen Musikern und Videokünstlern aus Barcelona und Malang, Grey Philistine und Nova Ruth, werden ebenso anwesend sein. Sie führen die multidisziplinäre Musik, Multimedia und Theateraufführungen mit dem Namen Drap Petomania by Nexus Art Dutch. Chico Siompo und die Animal Pop Family organisieren Workshop und den Contestants Hip-Hop dem Chat Genosition Papua Animal Pop. Diese Veranstaltungen werden im Campus Tanz Studio der Adelaide College of the Arts und am Lucky Dumpling Market Ost Asia Festival Outdoor Bereich abgehalten. Zu sehen gibt es auch eine Indie-Band wie Mocha, die aus Bandung kommt. Diese Gruppe ist berühmt für ihren Retro-Swing, Bossa Nova und Jazz-Style, ihre englischen Texte und atemberaubende Bühnenspiele. Trach und Under the Big Bright Yellow Sun, zwei Indie-Bands auch von Bandung, werden zusammen mit einigen Indie-Bands aus Adelaide werden in Air Bandung auftreten. Im Nexus Art gelegen bietet dieses Programm ein wachsendes Spektrum von Post-Rock-Musik in Bandung und Adelaide. Neben diesen Aktivitäten sind alle Künstler auch an künstlerischen Tag-Aktivitäten. meetings und spezifischen Networking Session für zukünftige Netzwerkerweiterungen und Körpermöglichkeiten beteiligt. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die traditionellen Lieder aus den Molukken. Das heutige Musikregenbogen-Programm hat Mutter zum Thema. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Sio Mama, das von der Musikgruppe Nanaku gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, mama gendong beta. Sambil mama bakar santu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai basar bagi beta sen lupa mama Sio mama beta rindu mau pulang Sio mama mama sulia kuruslah
Terima kasih. capi
siodolo i siu tete manise jaga beta tu mama i
mama
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Sio Mama, das von der Musikgruppe Nanaku gesungen wird. Das Lied, das von Melky Kuslo komponiert wurde, erzählt über jemanden, der im Ausland lebt und der nach seiner Kindheit und seiner Mutter sich sehnt. Er erinnert daran, wie seine Mutter ihn liebte. Die Lyriken dieses Lieds ist sehr schön und kann das Herz der Sänger und der Zuhörer einfach berühren. Die anderen bekannten Sänger wie Rio Febrian, Bob Tutupoli und so weiter singen auch gern dieses Lied. Das Lied Sio Mama ist nicht einziges Lied, das Mutter zum Thema hat. Der Sänger Kor Tete Lepta singt auch ähnliches Lied mit dem Titel Mama. Mit dem A Cappella-Stil singt Kor Tete Lepta das Lied Mama. Es geht um ein Kind, das an gute Tat seiner Mutter sich erinnert. Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das Lied von dem Sänger Kor Tete Lepta mit dem Titel Mama oder Mutter. Viel Spaß beim Zuhören.
Beta sing bisa lupa Mama pun air susu Waktu beta kecil Air susu mama tum papa beta Bikin beta besar bagi Beta sing bisa lupa Mama pun sayang Beta ingat dulu Kalau beta sakit Mama gendong beta Mama di tanah orang baru beta rasa sio Mama kalau beta sakit beta ingat mama apalai kalau pakai mama Yang dulu dulu mama sasa beta beta
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations. Sie hören noch unser Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die Lieder aus den Molukken vorstellen. Das folgende Lied hat den Titel Ayo Mama, das auch über Mutter erzählt. Dieses Lied ist anders von den Liedern Sio Mama und Mama. In dem Lied Ayo Mama hat die fröhliche Lyrik und Arrangement und erzählt über eine Tochter, die ihre Mutter verlockt ist, weil sie von einem Mann küsst ist. Bei der Lyrik in diesem Lied ist einfach und besteht nur vier kurze Sätze und wiederholt. Man singt auf dieses Lied mit dem schnellen Tempo und der lustigen Stil. Liebe Musikfreunde, das war unser Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die Lieder aus den Molukken vorstellen. Zum Schluss präsentieren wir Ihnen das Lied Ayo Mama, das von Fika gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Ayam hitam telurnya
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Papa pun karingate,
Sio, Mas Sio.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.